Hier ist Was kostet der Fisch?
Mit Yoshi und Maxi.
WKDF.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was kostet der Fisch nach einer kurzen Abstinenz unsererseits.
Ja Mann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Eigentlich hatten wir auch, glaube ich, gesagt, wollen wir mit dem Gast starten. Allerdings hatten wir einen richtig fetten Denkfehler in unserer, in unserem Dasein, in unserer Planung, oder?
Wir haben gedacht, bevor wir nach Holland gefahren sind, haben wir gesagt, so, jetzt erstmal letzte Folge, weil dann sind wir in Holland. Aber wir haben nicht eingeplant, dass wir ja zwei Folgen quasi, also zwei Aufnahmetage in Holland sind und deswegen zwei Folgen theoretisch aussetzen müssten. Wir haben die Folge jetzt nicht ausgesetzt, denn jetzt sind wir ja wieder back und jetzt gibt es deswegen die Folge ein kleines bisschen verzögert, aber ja, wie schon gesagt, das war eigentlich irgendwie ein bisschen bei uns falsch gedacht. Das sollte nicht so sein.
Genau, also wenn wir es hinkriegen, haben wir nächste Woche unseren Gast dabei. Ihr habt uns ja auch schon fleißig Vorschläge geschickt, mal gucken, wie wir uns da ins Boot holen. Allerdings haben wir so krass viel zu erzählen von der vergangenen Woche, dass wir damit locker, aber ganz locker, flockig, easy peasy, entspannt eine Folge füllen können, ne?
Ja, denke ich auch. Also, wenn wir einfach von vorne bis hinten die letzte Woche, also unsere Woche, durchgehen, da ist ja mehr als einfach nur ein bisschen Angeltalk, da gibt es ja auch noch viel Hintergrundinfos, beziehungsweise
Ereignisse
Sachen,
auch.
Die so, ja. Behind the Scenes waren Ereignisse, die währenddessen stattgefunden haben, etc. Also, ja, wie gesagt, die Folge ist easy, easy voll zu machen.
Ja. Angefangen hat es auf jeden Fall damit, dass wir wirklich auf dem letzten Drücker noch unseren, Prototyp-Adventskalender bekommen haben. Den werden wir euch dann auch nächste Woche
zeigen
können.
Nicht mehr Prototyp, jetzt ist er komplett fertig. Also mit den ganzen finalen Produkten, Kalender ist auch final, nicht nur die Verpackung, sondern auch, ja doch, also eigentlich einfach alles. Der Kalender ist fertig,
ja,
komplett.
Er ist fertig, er wird jetzt gerade befüllt, wird auch übrigens für einige, die es interessiert, der wird in Deutschland befüllt, was ich auch ganz nice finde eigentlich.
Wir wollten das in der eigenen Hand haben und nicht, ja, wir haben überlegt, wo wir das machen lassen, ob wir da eine Firma für nehmen sozusagen. Es gibt
also
zum Beispiel auch so.
Ja, für die, die es nicht wissen, so Standard ist eigentlich, dass man LKW-Ladungen halt mit dem ganzen Angelzeug irgendwo ins Ausland schickt, meistens irgendwo in Osteuropa. Und da wird es dann halt gepackt und verpackt, dann halt zurückgeschickt. So, aber weil wir erstens so ein bisschen selber die Hand drüber haben wollen, zweitens, weil wir die Möglichkeiten haben, sowas selber machen oder mit unserem Team, sagen wir mal so, selber zu machen, haben wir uns dafür entschieden. Und natürlich auch so ein bisschen grünen Daumen haben wir ja immer, achten ein bisschen auf die Umwelt und natürlich spart man sich da auch krass nochmal CO2
Transportwege.
Ein. Genau, Transportwege werden wirklich krass eingespart, weil ihr wisst nicht, wie viele Paletten an Ware das ist, die dann quasi von Berlin, wo sie ja quasi von uns dann empfangen werden und erstmal kontrolliert werden, ob sie vollständig sind und so, dann ins Ausland quasi, nach Osteuropa irgendwo und dann wieder zurück und dann wieder von uns zum Endkunden, also zu euch. Also das
So haben wir zwei komplette Wege gespart. Also wir kriegen die Sachen, verpacken sie selber und schicken sie dann zu euch. Das heißt, es wird nur zweimal irgendwas hin und her geschickt.
Genau. Und halt, wie gesagt, wir können selber da die Hand drauf haben. Also wenn man das irgendwo hinschickt und ja, wer weiß, was die einem erzählen. So, man kennt das mit irgendwelchen Dienstleistern. Da gibt es die wildesten Ausreden. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel da auch bei, weiß ich nicht, bei Autowerkstätten und bei allem Möglichen, was es alles gibt. Was man da teilweise vom Pferd erzählt, wird, das ist, glaube ich, das will gar keiner wissen. So, und wenn wir da einfach selber eine Hand drüber haben und sehen, okay, das könnte knapp werden, wir müssen jetzt nochmal ein paar Leute hier ranholen, die uns unterstützen, dann können wir das halt selber machen und nicht irgendwie so, ja, es ist bald fertig und ja, keine Ahnung, die könnten ja auch prinzipiell damit einfach abtauchen, ne?
Ja, mit unseren ganzen schönen Ködern. Ja. Nee, aber wir haben die Köder jetzt auch mal noch zum Beispiel, also wir haben ja von den Sonderfarben, die wir für den Kalender haben, immer Muster bekommen vorher. Und dann ist aber immer die Frage, wird denn die finale Farbe auch wie das Muster?
Da genau. Weiß Oder ich, habt ihr noch Änderungsvorschläge, ne?
Ja, da weiß ich, dass damit sowas nicht passiert. In einer guten Firma, sage ich mal, da werden die Köder aufgehoben, die ursprünglichen Muster, auch für nachfolgende Lieferungen noch, sodass man immer sagen kann, nee, Leute, aber so sah der eigentlich nicht aus. Wir haben hier das Muster, so muss er aussehen. Mhm. Und den möchten wir auch gerne haben. Und dass da auch die Qualität gleichbleibend ist, wenn man jetzt nachbestellen würde. Wir haben ja einmalige Sachen, aber trotzdem, ja, müssen wir das dann natürlich anhand dessen auch gucken, dass das alles passt und dann nicht irgendwie rumgefuscht wird. Und das passt auf jeden Fall, so wie es bis jetzt scheint. Da haben eigentlich
alle Köder. Kann man ja zum Beispiel auch einfach sagen, bei Westin haben wir einen Köder gemacht in einer Sonderfarbe und Westin hat uns dann einfach mal drei Möglichkeiten geschickt, wie sie die Farbe quasi oder wie der Designer, sage ich mal, das so interpretiert hat und unsere Vorstellung und hat die halt auf den Köder gebracht und meinte dann so, ja, ihr habt jetzt hier A, B, C, sucht euch aus, welcher am besten gefällt. Wir hatten die drei Rohlinge quasi, die drei Muster, haben uns dann für einen entschieden und jetzt sind halt so zu dem Zeitpunkt die finalen dann eingetroffen, für die wir uns entschieden hatten. Und die sind dann halt auch genauso geworden. Oder bei einem Köder, weiß ich noch, da hatten wir gesagt, so, da muss noch ein bisschen mehr von den Glitzerpartikeln rein oder weiß ich nicht irgendwas. Aber ansonsten kann der so durch. Da wird dann natürlich nicht nochmal extra ein Muster angefertigt und hergeschickt, sondern so, da sieht man, ein Foto wird einem geschickt oder ein Video und gefragt, passt es so? Und dann gibt man halt die Bestätigung dafür raus und dann, haben wir jetzt aber endlich, wie Maxi schon erwähnt hat, alle finalen Muster in unseren Händen. Oder nee, alle finalen Produkte in unseren Händen. Muster sind es ja nicht mehr.
Genau, Muster hatten wir schon vorher. Aber wir haben sowohl die Muster schon getestet vorher, als auch jetzt dann die, wie gesagt, eigentlich war das überall das Gleiche, da gab es keinen Unterschied. Aber jetzt hatten wir halt noch mal ein paar Stückzahlen von den Ködern. Und zum Beispiel gab es einen, mit dem wir am Bodden richtig gut gefangen haben. Der war dann aber durchgekaut nach einem Tag tatsächlich. Mhm. Und wir hatten dann keine mehr. Und jetzt konnten wir wieder mit den neuen Ködern dann auch fischen und haben auch schöne Fische gefangen jetzt in letzter Zeit damit.
Vor allem
also,
die ganze Packung haben wir jetzt.
Ja, richtig, halt nicht nur einen einzelnen. Ja, da kommen wirklich richtig geile Sachen. Also Kalender wird super. Wir haben ja, du hast neulich schon mal eine kleine Behind-the-Scenes-Info von einem, ja, von jemandem bekommen, der sich mal ein paar Kalender angeguckt hat und gesagt hat, na.
Ja, also er hat gesagt, wenn das
darf
wirklich
Großes von uns erwarten, wenn
er meinte, wenn eure Versprechen, wenn ihr die einhaltet, dann wird's nicht schwer, dieses Jahr auf dem Kalendermarkt richtig hart zu punkten, weil einige reingeschissen haben. Ich werde jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwelche Namen nennen und will es auch gar nicht beurteilen, weil ich die selber noch nicht gesehen habe. Aber,
ja, wollte ich gerade sagen. Wir wissen es auch gar nicht.
Richtig, aber er meinte, wenn ihr das, wie gesagt, so habt, wie es, also wenn da nicht irgendwie, weiß nicht, nur 12 Firmen drin sind oder so, oder, weiß ich nicht, eine aufgerissene Packung oder da was vergessen wird oder so, dann habt ihr wirklich sehr, sehr gute Karten, da richtig weit oben mitzuspielen mit den auf dem Kalendermarkt. Und ja, ist auf jeden Fall ganz geil.
Ich würde auch sagen, wir können theoretisch langsam nochmal ein paar Marken, wir haben ja schon viele Marken angeteasert, ne? Aber können wir da jetzt noch mehr droppen? Also können wir,
klar,
können wir theoretisch, weiß ich nicht, können wir die ganze Palette durchgehen von Marken, die wir dabei haben?
Ja, also wir müssen ja auch unseren WKDF-Hörern hier einen kleinen Vorteil geben,
Mehrwert.
Oder?
Mehrwert.
Ja. Dass sie so fleißig hier hören und dann können wir auch mal auf jeden Fall auf Instagram ankündigen, dass die Zuschauer auch mal Zuhörer werden sollen und hier mal reinhören sollen, um zu wissen, welche Marken alle drin sind.
Ja, alles klar. Also, ich habe die Liste jetzt hier gerade mal vor mir und dann würde ich die einfach mal schnell durchrattern, oder?
Ja, mach du die ersten 12, ich mach die nächsten 12. Oder die letzten 12.
Wir haben Kitec, Fox Rage, Majorcraft, Balzer, Reins, Decoy, Seaman, Monkey Lures, Select, Fish Up, Berkeley, X-Fish.
Bin ich dran?
Ja.
Lanka City, Westin, Diver, Zert, Procure, Ilex, Zack bei Dietl, ATEC, Life Target, GTT, Fishers und Hard Fishing.
Ja.
Ich würde sagen, da brauchen wir uns nicht verstecken. Das können wir uns auf die Fahne schreiben, oder?
Glaube ich auch. Also, da sind keine Scheißmarken dabei, keine Scheißprodukte. Das sind alles geile Sachen.
Viele Hardbaits, viele Sonderfarben.
Zander, Rapfen. Genau.
Viele haben gefragt, sind da sehr, sehr große Sachen drin? Ich würde sagen, eher nicht. Also wir haben auch Hechtköder auf jeden Fall drin, aber wir haben jetzt keine 100 Gramm Sachen drin.
Nee,
wir
haben wir nicht.
Wir haben, ich glaube, der schwerste Köder ist so um die 50, 60 Gramm oder so. Es ist schon, ja, was würdest du sagen, Hauptschwerpunkt so?
Kann ich so nicht sagen. Alles, also oft überschneidet sich natürlich Zander und Hecht so ein bisschen. Barsch und Zander überschneidet sich auch.
Aber wir haben auch, also auch kannst Sachen, auch ganz vieles so für Forelle und Barsch nehmen, ja.
Ist auch auf jeden Fall dabei. Aber jetzt nicht so ein Spoon, der jetzt so rein für Forellen gemacht ist oder so, sondern, also es ist Hecht, Barsch, Zander, kann man sagen, hauptsächlich. Ja. Ist jetzt nicht, so klar, du kannst auch Döbel, Forellen, Rapfen mit vielen von den Ködern fangen, aber die Hauptfischarten, an denen wir uns orientiert haben, wofür wir jeweils dann Köder ausgewählt haben, sind Barsch, Zander und Hecht.
Ja. Das und wie gesagt, in Wurfgewicht maximal oder Ködergewicht maximal, also um die 60 Gramm mehr ist da, schwerer ist da nichts dabei. Ja. Und wir haben auch, Max, wir haben eine Sache vergessen. Kann. Wir haben ja nicht 24 Marken, sondern.
Das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, oder?
Ja, ging so. Also BKK ist noch dabei.
Ach ja, stimmt, wir haben die Marken gar nicht mit
aufgezählt. DAG ist noch dabei.
Und Pilkmax.
Pilkmax, ja, also über BKK. Und noch eine Sache war Gosa, glaube ich. Ja. Also es sind 27 stimmt. Marken insgesamt in 24 Türchen. Heißt, in einem Türchen sind auch mal mehrere Sachen drin. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht zu viel spoilern für euch. Wenn ihr noch keinen habt, Leute, schlagt zu, bestellt euch ein. Wie gesagt, nicht made in Germany, aber packaged.
Ja, theoretisch, das ist was andere Leute würden draufschreiben, made in Germany, weil es, wenn du den letzten Schliff hier machst, dann ist es made in Germany, obwohl die Einzelteile nicht hier hergestellt sind.
Wobei da auch viele aus Japan, USA, natürlich auch China, aber so ist alles dabei. Schöne Sonderfarben auch. Ich habe hier den einen wieder vor mir. Boah, das wird gut. Leute, wenn ihr euch so einen bestellt, Link, ganz kurz, die Leute müssen ja noch wissen, wo sie ihn kriegen. Link findet ihr natürlich hier in den Shownotes, sagt man, glaube ich, ne, bei Podcasts. Und da könnt ihr noch ein zusätzlich zu dem Adventskalender noch einen 20€ Gutschein Geschenk dazu bekommen, wenn ihr den Code YoshiBoost, B-O-O-S-T, YoshiBoost oder MaxiBoost eingibt.
Jeweils ein Wort, ne? YoshiBoost oder MaxiBoost als ein Wort zusammengeschrieben.
Ja, und dann kriegt ihr dazu noch ein 20€ Geschenk zu dem Kalender, der übrigens 149€ kostet und einen Warenwert von über 250€ hat. Also ihr habt 100€ Preisersparnis. So, Max, jetzt wir fangen an. Wir haben die Sachen, ja, sorry dafür, aber Eigenwerbung und das ist so ein Baby von uns, Mann.
Eine Info noch für alle, die gerade keine Better Fishing Boxen kaufen können. Die ist ausverkauft, ist richtig. Wir aktualisieren aber jede Woche und gucken, wenn irgendwo ein Abo ausläuft und das nicht verlängert wurde, dass die dann auch wieder verfügbar sind für euch, also dass ihr dann wieder eine kriegen könnt. Aktuell ist es aber halt nicht möglich, die zu bestellen. Dafür gibt es aber Hecht und eine Hechtbox und eine Barschbox gibt es noch.
Genau.
Also die könnt ihr auch gerade jetzt noch bestellen und die kommt noch diesen Monat.
Genau. Das wird auch gut.
Also,
findet ihr alles.
Das war noch die eine Info.
Wie gesagt, sorry für die viele Werbung, aber das ist, wie gesagt, unser Baby, unser erster Kalender. Wir haben da seit, ich glaube Anfang des Jahres so krass viel Energie und Herzblut reingesteckt und wollen einfach den besten Kalender machen und einen, der halt auch so noch nie da gewesen ist. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. So, Max. Ja. Wir sind nach Holland gefahren und sind losgefahren Sonntag früh, haben uns dann so, ich glaube, Sonntagabend da getroffen, waren unterwegs noch. Wir haben auf dem Weg noch einen kleinen Pitstop gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir haben unsere Motoren noch warten lassen auf dem Weg. Die 100 Stunden Wartung war fällig. Und da haben wir
uns... Ist auch so eine Sache, ne? 100 Stunden. Also er hatte uns nochmal gesagt, 100 Stunden, hatten wir jetzt zwar, aber theoretisch musst du es gar nicht so oft machen, sondern er meinte einmal im Jahr, ne? Also er meinte jetzt nochmal wieder ein Jahr, ob du im Jahr 100 Stunden oder 300 Stunden fährst, spielt letztendlich keine große Rolle. Es geht auch um die Zeit seit der letzten Wartung. Also er meinte, selbst wenn das Boot jetzt ein Jahr rumstehen würde, müsste man eigentlich dann trotzdem wieder die Wartung machen nach einem Jahr.
Mhm.
Ja, hatte mit mir extra nochmal gesagt am Ende, bevor wir abgehauen sind, er meinte, ey, selbst wenn du dein Boot jetzt einpackst und nicht mehr anfährst, die Sachen, dann werden die fest und es ist trotzdem, altert trotzdem alles und klar, der Verschleiß ist nicht so hoch oder dann gar nicht, aber er meinte, eigentlich musst du es einmal im Jahr warten lassen, ob du einmal oder 20 Mal mit dem Boot unterwegs warst, spielt da gar nicht so eine große Rolle.
Was auf jeden Fall krass war, der Unterschied zwischen einem Tiller oder besser gesagt, ja, zwischen deinem Boot und meinem Boot, weil ich habe ja einen Steuerstand und wenn ich auf dem Wasser bin, fahre ich ja relativ viel mit dem E-Motor und du hast ja einen Tiller und ja, fährst halt viel über den Verbrenner. Und das, ja, hat man auf jeden Fall.
Gerade auch beim Pelagen.
Genau, und das hat man auf jeden Fall im Getriebeöl gesehen, was ja auch bei dieser Wartung gewechselt wird. Das war bei dir auf jeden Fall deutlich dunkler. Hatte mehr Verschleiß. Ja. Bist aber auch öfter gefahren, muss man dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, mein Motor war aber auch einfach mehr im Einsatz. Also meine Stunden waren halt auch viel mehr als Yoshis. Klar, habe ich den auch. Aber ich muss auch, es liegt, glaube ich, wirklich mehr an der Zeit, an der Länge, die mein Motor, an der Dauer, die mein Motor im Einsatz war. Hm. Also so viel, wie ich das aus Videos kenne, wie die da am Pelagen sind und dann da übelst die Gänge reinknallen, voll aus der Fahrt in den Rückwärtsgang ballern, das, ja, mache ich alles gar nicht.
Aber was er auch gesagt hat, wenn man den Gang wechselt, soll man auf jeden Fall
dann
richtig wechseln. Also es soll wohl, es sind halt Zahnräder, die ineinander greifen und die sollen richtig ineinander greifen. Und er meinte, wenn man so langsam die Gänge wechselt, dann macht es so ein Ritt und da reiben dann die Zahnräder quasi aneinander. Also jetzt für doofe erklärt, so wie mich. Und er meinte auf jeden Fall, Gänge soll man schon kräftig reinknallen, sage ich mal, bei dir natürlich.
Reinballern, ja.
Bei dir natürlich geht es einfacher über den Hebel, ja.
Mhm.
Aber das haben wir auf dem Weg gemacht und waren da auch direkt am Wasser noch angeln.
War auf jeden Fall alles super mit den Motoren.
Genau.
Ihr wart noch angeln, wir haben nur ein bisschen geguckt.
Ja, wir waren an so einem Fluss, ich glaube, das war die, war das die Maas? Ich glaube. Ich glaube, es war an der Maas.
Ist das nicht auch der Rhein?
Nee, ich glaube, es war die Maas.
Die Maas?
Ja.
Es war ein Remont, können wir ja sagen.
Ja.
Also scheißegal.
Ja, ich glaube, ich müsste jetzt nachgucken, was da ist. Auf jeden Fall hatte ich einfach über diese Fispass-App geguckt, ob wir da angeln können mit der Karte. Und ja, das ging klar. War da auch mit David und wirklich, ich komme an, wir laufen über so eine kleine Brücke. Ich lasse da meinen Gummifisch runter. Und direkt unter so einem Brückenpfeiler kommt so ein fetter 40-Pluser und saugt sich den ein und spuckt den direkt wieder aus. Und ich so völlig schockiert. Ich so, what? Das kann doch nicht sein. Habe ich jetzt gerade wirklich, bin ich hier angekommen in diesem tollen Land und habe hier wirklich direkt so ein 40er drauf. Das war auf jeden Fall verrückt. Ich habe ihn leider nicht bekommen. Er kam dann nochmal gucken.
Junge.
Ja, das ist auf jeden Fall Holland. Kam auf jeden Fall nochmal gucken, aber hat leider nicht gebissen. Dann haben wir ganz klein gedropshottet, haben dann Grundeln gehabt, auch Bisse, so, das sah witzig aus, weil die so, die kommen an und die, das vibriert so richtig in der Route, also es ist nicht so wie so ein Barsch, der so ein bisschen zuppelt so, sondern das macht so richtig, vibriert halt so richtig.
Ich glaube, die schütteln ihren Kopf und versuchen halt da so ein Stück rauszureißen.
Das kann auf jeden Fall sein, ja.
Weil sie ja nicht das ganze Ding reinkriegen.
Das kann auf jeden Fall sein, ja. Also, bei Fispass steht das Gewässer mit Lateralkanal Linne Buggenum drin.
Ah,
ja. Weiß Bescheid, ne?
So.
Da weißt du Bescheid. Das ist es. Da waren wir. Und da sind so viele. Das ist auch so geil, dass da Slipstellen und so eingezeichnet sind. Das feiere ich sehr. Naja. Viel habe ich den Fisch leider nicht bekommen.
Oder wie heißt die Fistplaner?
Fistplaner.
Ist einfach eine super Sache.
Ja. Aber wie gesagt, leider habe ich den Fisch nicht bekommen. Aber wir waren auch da nur eine gute Stunde oder so unterwegs. Dann haben wir unser Haus bezogen. Da haben wir auf jeden Fall die erste kleine Mammutaufgabe vor uns gehabt, ne? Weil wir natürlich mit fünf Mann, mit zwei Booten und zwei relativ großen Autos, sage ich mal, da angekommen sind. Und ja, das fing schon mal so an, dass das Haus irgendwie nicht direkt an der Straße war, sondern erstmal noch so eine kleine enge Gasse darunter. Oh, Gesundheit, großer. Sorry. Dass da so eine kleine enge Gasse runtergeführt hat zum zum Haus.
Die Johannesgasse?
Ja. Und dann stand da noch so ein fetter Pickup direkt vor der Tür geparkt, so, der da irgendwie außer Betrieb gesetzt wurde und natürlich erstmal schön was blockiert hat.
Alter, das war auch so sinnlos, diese Karre, dass die da stand.
Ja, und vor allen Dingen, hast du es mitbekommen, dass die einmal angemacht wurde und der so 10 Minuten den Motor hat laufen lassen und dann einfach weggegangen ist wieder? So völlig random. Der war, du hast schon gesehen, der hatte so Klötzer hinter den Reifen und so, denkst du, okay, der wird jetzt nicht losfahren hier. Aber, ja, und dann waren da so eine Nachbarn, die irgendwie einen, ich hab's überhaupt nicht verstanden, die haben irgendwie eine
Junge, das war so komisch.
Eine Minibus-Vermietung oder einen Service mit Minibus und dann hatte ich mein Auto halt so geparkt, direkt vor der Tür und dann kam mir so rausgerannt, so eine Frau, ist auch ganz komische Busfahrerin, so noch nie gesehen, so eine junge Frau in so einem Kleid kam so raus, sagt, ja, wir haben so einen Bus und das, der passt hier nicht vorbei, hier kommt ein Riesenbus. Ich so, wie, der passt hier nicht vorbei? Das ist 4 Meter breit hier oder weiß ich was. Ja, der ist riesig. Und dann hat sie ihren Typen da gerufen, der hat geguckt und hat gesagt, ja, ist gut so. Auf jeden Fall mussten wir da richtig, war richtiger Pain. Ja. Und auch der, da war ein riesen Parkplatz.
Übelst perfekten Parkplatz.
Direkt am Haus. Aber der gehörte einfach nicht dazu. So, der gehörte zum Nachbargrundstück, obwohl der aber am Haus war, was wir quasi gemietet hatten.
Und dazwischen also, war noch eine Straße quasi.
Es ist also ganz, wir haben so gesagt, was ist hier los? Er sagt, ja, it's very complicated, bla bla bla.
Das war das wirklich war, sehr, sehr seltsam. Und ja, dann auch dieser Bus, dass die dann mitten in der Nacht, die waren übelst laut, haben da voll gefeiert. Und also ich bin der Meinung, es war ein Koks-Taxi. Sowas in der Art.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich gesagt habe, so, ich habe gesagt, so ja, es war irgendwie um 22.30 Uhr oder so und ich meinte so, ja, morgen 7 Uhr sind wir weg. Sagt so, nee, das geht nicht. Es kann sein, dass wir mitten in der Nacht rausfahren müssen. Es ist immer spontan. Hä? Was ist denn für Bus, Alter? Naja.
Ja. Und dann habe ich noch gefragt, ich meinte, ach so, ihr macht hier eine Party und ihr müsst Leute mit dem Bus abholen oder was? Meinte sie, nee.
Hä? Und dann, Alter, dann hatten wir aber zum Glück einen relativ großen Hinterhof quasi vom Haus, der durch so ein Holztor abgezäunt war oder abgegrenzt war, wo wir die Boote und Autos dann abstellen konnten, aber auch abgekoppelt natürlich. Also mussten die Hänger vom Boot trennen und da raufschieben und da war natürlich noch so eine schöne Kante drin, dass man mit 3 Mann so richtig mit Schwung schieben musste, natürlich dann ein Nummernschild aufgesetzt, also wirklich. Es war ein Pain in the ass.
Jedes Jahr, wenn wir eine Holland-Unterkunft suchen, stellen wir fest, das ist es noch nicht. Also gab nichts, wo man gesagt hätte, ja, hier fahren wir nächstes Jahr wieder her. Ja. Letztes Jahr hat unser Strom nicht funktioniert. Da war einfach das Haus, wenn du da, keine Ahnung, den Staubsauger angemacht hast, dann hat der Toaster nicht mehr funktioniert und das Licht ist dunkel geworden. Ja. Dementsprechend haben unsere Batterien auch nicht vernünftig geladen, wenn wir nachts die Boote angesteckt haben und so. Also,
wir brauchen da schon auf jeden Fall eine stabile Stromleitung, weil ihr müsst mal überlegen, wir müssen da 2 24 Volt 100 Ampere-Stunden Akkus laden und nochmal 2 12 Volt. Auch nochmal mit 100, ne?
Ja.
Also 4 Batterien, das 4 fette Batterien laden, das sorgt auf jeden Fall ordentlich. Das
ist ordentlich Ladestrom.
Ja. Gut, dass der Strom nicht abgerechnet wird. Und ja, wenn dann halt...
Da gibt es nochmal eine dicke Extra-Rechnung sonst.
Wenn da dann halt 5 junge Männer noch sind, 2 davon mit riesen viel Kamera-Equipment und Handys und den ganzen Quatsch, dann ist da auf jeden Fall schon mal ordentlich Strombedarf. Aber auch
gleich am Anfang erstmal eine Hiobsbotschaft bekommen, nämlich, ja, hier sind ganz alte Rohre in dem Haus, deswegen könnt ihr leider euer benutztes Klopapier nicht im Klo runterspülen, sondern müsst es in einen separaten Eimer werfen.
Und wir so, what? Alter, wenn Karol hier kacken geht, dann kann der doch nicht seine Kackpappe hier neben mich legen, Alter.
Hä, wir sollen das benutzte Klopapier in einen Eimer machen? Ja, hier sind Mülleimer extra dafür.
Und dann meinte sie, ich leer die dann auch aus, meinte sie. Also sie leert die aus. Wie oft will die denn kommen? Wir sind jetzt 8 Tage hier.
Spaß gehabt auf jeden
Wenn
Fall.
Wenn wir hier morgens jeden Tag einmal durchgefegt sind, dann Prost Mahlzeit.
Aber wir haben am Anfang dann gesagt, ja, das machen wir nicht, wir spülen das hier runter. Wir haben gesagt, ist mir doch egal, Alter, das ist, ob hier ein enge Drohr unten ist und ein altes Drohr. Das ist nicht mein Bier, dann muss er Klempner kommen oder was, aber ich schmeiß doch hier nicht mein benutztes Klopapier in den Eimer. Dafür gab es dann direkt die Rechnung, Wasser lief nicht mehr ab und dann haben wir gesagt, gut, dann ab jetzt doch wohl leider in den Eimer. Aber ich fand es am Anfang super widerlich, war letztendlich aber nicht schlimm, oder?
Weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gemacht. Ich habe es weiter runtergespielt.
Wirklich?
Ja.
Ich nicht. Ich habe mich dran gehalten an die Regeln.
War ja auch du.
Sehr intime Einblicke kriegt ihr
jetzt
hier.
Du bist aber auch derjenige, der für das Ganze gehaftet hat, weil du hast gebucht.
Richtig.
Ja. Dann gab es noch ein Fail. Wir haben uns am ersten Tag erstmal direkt ausgesperrt. So. Zum Glück haben wir das Badezimmerfenster offen gelassen und Maxi ist nochmal kurz einen Jumper gemacht und ist reingesprungen.
Ja, das wäre auch kacke gewesen, weil, das war nämlich der nächste Fail, die Vormieter haben den Schlüssel mitgenommen, den zweiten, und wir hatten nur einen. Ja. Das heißt, wir hätten wirklich dann irgendwie einen Schlüsseldienst rufen müssen, um da reinzukommen, wenn das Fenster nicht offen gewesen wäre.
Ja. Auf jeden Fall war die Bude nicht geil. Das wäre schon mal
der erste Mega-Fail gewesen.
Die Bude war nicht so geil, fand ich. Also es war sehr ausbaufähig. Wir sagen jetzt hier nicht, wo das war, aber wie hieß der Ort?
War sehr ausbaufähig.
So in der Nähe von
Willemstad. Willemstad. Der Ort war Willemstad.
Ja.
Aber es gehörte dazu.
Stadtedijk. Also Stadtedijk war die Adresse. Da nicht hin, Leute. Ja. Angeln. Müssen wir auch mal drüber reden, wa?
Ja. Reden wir auch mal eine Runde.
Erzähl doch mal was über euren ersten Wurf in Holland.
Ja, erster Wurf angekommen auf dem Wasser, Pupp 45er. Aber wirklich allererster Wurf, den einer von uns gemacht hat. Carol macht den ersten Wurf an die Steine, Pupp 45er. Und wir dachten so, yo, da sind wir wieder, Alter. Back in Holland. So hat das hier zu laufen. Und keine 5 Würfe später, Pupp, nächster, ich weiß gar nicht mehr, was hat denn der?
Ich glaube 43
oder so. Clemens einen richtig guten. Ja, oder war der?
Nee, da sind wir gerade.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall sind wir gerade erst angekommen, weil ihr vor uns geslippt habt und dann schon mal vorgefahren seid, weil wir unsere ganzen Sachen quasi an der Slippe noch fertig gemacht haben. Und ihr seid schon vorgefahren. Und ja, wir sind angekommen. Da habe ich gerade Clemens gesehen mit diesem fetten Barsch in der Hand. Also, was ist denn hier los, Alter?
Ja, und das Geile war noch, dass unser Spot, wo wir eigentlich hinfahren wollten, belegt war. Und wir haben uns einfach dann ganz woanders hingestellt. Und hat sich gelohnt, sich da an die andere Stelle zu stellen. War auch eine gute Stelle.
Ja.
Ja, ersten Tag, wir hatten anfangs überkrankes Wetter. Also wirklich so 25 Grad im Schatten, kein Wind, pure Sonne. Also so richtig
Hochsommerwetter eigentlich nochmal. Richtiges Kaiserwetter, ja.
Ja, und das im Oktober. Und da haben wir aber schon gesehen, dass sich das die nächsten Tage ändern wird. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken und habe gedacht, wenn das den, also nächsten Tag war es sogar noch krasser. Da, ich fand es den nächsten Tag, fand ich so richtig, das schon zu warm einfach. Ja, so.
Das war
auch für den Sommer.
Fand T-Shirt und komplett windstill. Und da haben wir auf jeden Fall
keine Wolke am Himmel.
Da haben wir einen scheiß Move gebracht, fand ich. Also dass wir da die Gewässer war, da hätten wir woanders hinfahren müssen. Da hätten wir einen Fluss fahren müssen.
Da hätten wir Wolfsbarsch angeln müssen, Digga.
Oder
an
so.
Dem Tag, Alter. Ja. Da hätten wir uns so besackt mit Wolfsbarschen wahrscheinlich.
Wir wollten einmal Wolfsbarsch angeln gehen. Und da haben wir uns auf jeden Fall richtig verzockt. Da waren wir auf dem Großgewässer und das stand und die Fische hatten gar keinen Bock und die standen genauso wie die Sonne am Horizont.
So. Ja, also das war wirklich kein guter Plan. Und da habe ich mich im Nachhinein extrem drüber geärgert. Das ist der größte Fehler, den wir auf der Tour gemacht haben, dass wir da nicht Wolfsbarsch angeln waren. Und dann gab es eben diesen krassen Wetterwechsel von 25 Grad Sonne, kein Wind, auf nächsten Tag volles Rohr Regen, 15 Grad, Wind wie Sau. Und zwar, also wirklich, dieser Tag hätte nicht unterschiedlicher sein können zum vorherigen. Mit halt richtig Sturm, 70er Böen vormittags, da sind wir auch erst gar nicht rausgefahren.
Da sind wir dann noch geflüchtet in so einen Kanal, in so einen kleinen, haben in diesem kleinen Kanal da geangelt, weil es irgendwie so ein bisschen vom Deich geschützt war, aber selbst da war das Angeln schon schwer. Abends hatte sich das dann ein bisschen beruhigt, dann sind wir nochmal auf ein Großgewässer gefahren, aber so auch nur an der windgeschützten Uferseite quasi, aber auch da war es so, dass sie gesagt haben, so, nee,
das da war's auch scheiße.
Du hast keine Köderkontrolle. Ich habe am Vorabend an der Stelle habe ich mit 15 Gramm geangelt auf 8 Meter bis 6 Meter Tiefe und an dem nächsten Tag habe ich da mit 25 Gramm irgendwie gerade so einen Köderkontakt auf den Grund gespürt. Und dann sind wir rein und dann kam auf jeden Fall erstmal eine Nachricht, die uns alle erstmal ganz schön schockiert hat, wa?
Ja, beim Reinfahren kam die schon.
Ja.
Also wir hatten...
ich habe sie erst gesehen, als wir angekommen sind im Hafen.
Ach so, ja. Wir waren gerade am Reinfahren und da hat Dustin geschrieben in so einer Gruppe, in der wir alle drin sind, ob es uns gut geht, weil er von einem Unglück gehört hat, was auf dem Gewässer sich ereignet hat, auf dem wir auch waren, in Holland. Und dabei 4 Deutsche verunglückt sind und von 4 Deutschen tatsächlich 3 dabei gestorben sind, Angler.
Ja. Also es war so, dass wir in diesem Seitenkanal waren und da ist so diese Rijkwaterstaat, heißt es so, glaube ich, sowas wie Wasserschifffahrtsamt, sowas. Also es ist nicht die Polizei.
Ja, denke ich auch so,
Es ist nicht die Polizei, aber so.
Wir haben die auch mal gesehen, wie sie so Tonnen, so diese Betonung die fahren.
Genau, also die werden sowas wie Wasserschifffahrtsamt oder Schifffahrtspolizei oder so werden die sein. Und die sind halt erstmal an uns vorbeigefahren, so ganz entspannt. Und
da so haben wir noch geguckt bei uns im Boot, ob wir alles da haben. Haben geguckt, so Schwimmwesten haben wir die. Ich habe Caro nochmal gefragt, ich habe gesagt, wo ist der Feuerlöscher? Und ja, hier. Angelkarte, gut, die hat eh jeder, aber
und dann,
Führerschein bei.
Und dann so original 10 Minuten später heizen die an uns mit Vollgas wieder in die andere Richtung zurück vorbei mit so einer Mini-Blaulicht, die war wirklich so groß wie, weiß ich nicht, eine Mandarine oder was, auf so einem Stab. Ein Riesen, wirklich ein Riesenschiff. Und dann so ein ganz kleines Blaulicht da oben hat geblinkt. Und die sind wirklich mit Vollgas an uns vorbeigefahren. Da dachte ich, oh, okay, Einsatz oder was. Und dann so eine Viertelstunde später kam noch mal so ein kleines Boot, auch mit, also mit so, ja, ich glaube, es waren so vier Polizisten oder so auf so einem Schlauchboot, auch mit so einer blauen, auch mit so einem Blaulicht, alle in so einem fetten Flotation-Suit, auch voll an uns vorbeigehackt. Und dann dachten wir so, okay, ja.
Dann sind wir sind die noch in die Richtung, in die gleiche Richtung sind wir dann auch noch gefahren, da haben wir noch Helikopter gesehen und so. Mhm. Und da wussten wir schon, okay, da muss irgendwas passiert sein. Und dann kurz danach kam halt von Dustin die Nachricht. Und dann hat er auch gleich noch, als wir geschrieben haben, ja, da hatte er dann hinterher geschickt, warum er das gefragt hat. Und wir hatten dann gleich parallel noch mehr andere Leute geschrieben.
Ich habe auch die bei alle Instagram haben, zwei, drei also Leute gesehen. Ja, geht's euch gut. Das Krasse ist halt, dass, ja, also wir haben die Hintergrundinformationen jetzt nicht alle komplett, aber man hat natürlich ein bisschen was gehört und gelesen. Es ist wohl ein Boot mit vier Deutschen halt gewesen. Also egal, welche Nationalität die waren.
Dachten die Leute, dass es sein könnte, dass wir es sind.
Ja, vier Leute waren drauf auf dem Boot und die sind halt mit 70 km/h irgendwie angeblich gefahren und halt mit der Schnauze vorne vom Boot in eine Welle halt so reingetaucht. Also nicht das Boot hat es anscheinend nicht über die Welle rüber geschafft, sondern eingetaucht. Und dabei ist das Boot wohl gekentert. Und ja, dann trieben die vier wohl im Wasser und einer konnte direkt von irgendeinem Boot, was da wohl in der Nähe war, noch direkt gerettet werden. Und einer hat es wohl nicht geschafft, der auch relativ schnell gefunden werden konnte. Und die anderen beiden waren lost, also die waren verschwunden, die konnten nicht aufgefunden werden. Und die konnten auch erst nächsten Tag dann gefunden werden. Natürlich nicht mehr gefunden, sondern halt geborgen, weil man nicht mehr davon ausgegangen ist, dass die gelebt haben, weil wenn die da irgendwo schwimmen würden, dann hätten die mit den Helikoptern und Drohnen, die da wohl im Einsatz waren, die schon gefunden oder auch am Ufer oder weiß nicht was. Ja, das Boot haben die wohl auch gesucht.
Ganz schön krasse Horrornachricht gewesen.
Voll.
Da haben wir auch abends alle so, über den Kopf gemacht.
Ja, und wir standen da am Boot, haben unser Boot festgemacht und so alle gedacht so, Alter, wir waren gerade auf dem gleichen Gewässer drauf. Natürlich windgeschützt, der Wind hatte krass nachgelassen, um 30 km/h oder so, abends waren noch Böen bis 40, aber trotzdem ist da einfach mal, ja, Leute, die genau das gleiche machen wie wir, die einfach 3 Kilometer weiter südlich waren, die haben da einfach mal gerade ganz, ganz andere Sorgen, beziehungsweise einer. Und ja. Unser Mitgefühl natürlich da den Angehörigen, das ist echt hart, ey. Zeigt auf jeden Fall, dass wir man das Ganze auch nicht unterschätzen sollte.
Ja. Nee, wir wissen auch nicht genau, warum das jetzt passiert ist, ob das ein großes Boot war, was zu schnell war, ob es ein kleines Boot war, was nicht genug Power hatte, ob die Leute, weiß nicht, keine Bootsführerscheine hatten, keine Erfahrung hatten, keine Ahnung, kann man alles
alkoholisiert, nicht. Wissen wir nicht, aber wir wussten, dass sie keine Schwimmwesten getragen haben, dass sie welche an Bord hatten, aber keine getragen hatten und ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall bei uns immer beim Fahren die Schwimmwesten angewiesen, das war so, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Weil die Gewässer,
muss ich auch sagen, waren wir bisher kein gutes Beispiel.
Nee.
Aber man muss auch sagen, also klar ist es so, man sollte theoretisch so eine Schwimmweste anziehen, aber eben vor allem auch bei widrigen Bedingungen. Also wenn du jetzt glattes Wasser hast, dann kann auch was passieren. Aber ich sag mal, im Sommer bei glattem Wasser, oder was heißt Sommer, es war kein Sommer mehr, aber warmes Wasser zumindest, da ist natürlich die Gefahr wesentlich geringer, wenn das Wasser kälter ist und du auch einfach Sturm hast oder nachts fährst oder sonst was.
Naja, das Problem ist, glaube ich, nicht mal.
Immer höher.
Naja, ich glaube, das Problem ist nicht mal, also ich gehe nicht davon aus, dass die vier oder die drei, die da umgekommen sind, dass die nicht schwimmen konnten, sondern einfach, dass die durch den Aufprall wahrscheinlich einfach bewusstlos geworden sind und dadurch dann ins Wasser gefallen sind.
Na, dann müssen sie auf jeden Fall aber schnell gewesen sein. Ich wie gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, warum. Das Wasser war jetzt nicht kalt.
Nee, 17
Grad. Das Wasser war relativ warm. Und ja, 17, 18 sogar auf dem Gewässer noch an dem Tag. Also Das ist ja Wasser, wo man noch baden gehen kann, sage ich mal, weil sie 18 Grad ist halt, ist schon frisch zum Baden, aber es geht auf jeden Fall voll klar. Da stirbst du auf gar keinen Fall von.
Nee.
Und
ich denke mal, wie gesagt, der Aufprall bei dem Unfall wird wahrscheinlich so doll gewesen sein, dass sie bewusstlos waren, ins Wasser gefallen sind und alle ertrunken sind, die gestorben sind. Und der eine, der es halt gepackt hat, der wohl jetzt auch in psychologischer Behandlung ist, wie ich gelesen habe, bei, wo war das, bei Stern oder so, die haben es geschrieben, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Keine Ahnung, aber...
Der wird anscheinend nicht bewusstlos gewesen sein. Aber ist auch hart, ey, wenn du der Einzige dann bist, boah.
Ja, das ist, ey, ich habe auch, als wir zurückgefahren sind, meinte ich zu den beiden im Auto, wo ich war mit Clemens und Carol auf dem Boot, habe ich gesagt, ey, stell dir mal vor, ich wäre jetzt der Einzige oder einer von euch und die anderen, die jetzt bei der Tour dabei waren, einfach alle tot. Deine Freunde, mit denen du hier warst, einfach nicht mehr da.
Krass.
Das ist schon sehr, war, also hat uns wirklich krass an dem Abend getroffen.
Ja.
Und ja.
Aber uns auch, glaube ich, den ganzen, man, also als wir abends, dann nicht mehr. Als wir abends in der Unterkunft waren, ich glaube, wir haben uns nur noch angeschwiegen, haben da rumgesessen und sind dann irgendwie alle, haben sich ins Bett verpieselt und keiner hat mehr irgendwie großartig da was gesagt, was gemacht, irgendwie. Na. Harte Nummer. Wie gesagt, wir können da euch...
Ist das mit den Fischen oder mit den vielleicht nicht gefangenen Fischen oder zu viel Wind, um an die Stellen zu fahren, wo man hin will, aber mal ein ganz, ganz kleines Problem geworden auf einmal.
Wie gesagt, Leute, wenn ihr auf Großgewässern unterwegs seid, auch wenn ihr erfahren seid, zieht euch einfach eine Schwimmweste an. Ich meine, die sehen da mittlerweile nicht mal mehr scheiße aus. Die sehen ja mittlerweile nicht mal mehr scheiße aus. Ist ja so. Früher,
nö,
aber früher war das so eine Schaumstoffkorken,
ne? Diese... Ja. Ja, man darf diese Gewässer einfach auch nicht unterschätzen, was das, ja,
das
was
ist, so eine Meer
für eine Kraft hat.
Das ist wie ein Meer. Das ist...
Ja, aber wir sind bei dem Wetter deswegen ja auch nicht dahin gefahren.
Ja.
Also muss man auch sagen, dass wir das zumindest, auch wenn wir mit den Schwimmwesten kein Vorbild sind vielleicht, oder kein Vorbild waren in der Vergangenheit.
Dass wir es richtig eingeschätzt haben.
Dass man da halt nicht rausfährt, das haben wir auch uns gedacht, dass das keine gute Idee wäre.
Ja. In Norwegen habe ich jetzt zum Beispiel durchgängig Schwimmweste getragen. Gerade.
Ja, gut, ist da ja habe ich normalerweise ja auch ein Floating und so, hast du eh.
Nee, hatte ich nicht, weil es so krass warm war noch. Also so krass warm. Im Vergleich halt war noch relativ warm. Das Pullover und eine Regenjacke hat gereicht
in Norwegen. In Norwegen kommt natürlich dann das kalte Wasser dazu. Ja. Da ist halt am allergeilsten, aber die sind eben wirklich teuer, wenn du so einen
Trockenanzug
hast. Ja. Da kannst du wirklich ein paar Stunden im Wasser treiben, ohne dass was passiert. Da kannst du auch einfach reinspringen, wenn du Bock hast, mit so einem Fisch zum Beispiel, mit einem großen Heilboot oder so. Mhm. Du kannst ein geiles Foto machen im Wasser, springst mit dem Anzug rein, kletterst danach wieder ins Boot, angelst weiter.
Ja.
So geil sind diese Anzüge, weil die wirklich komplett abschließen und du da an der Oberfläche treibst wie eine Boje. Aber ja, die sind halt echt teuer. Sowas habe ich mir bis jetzt auch noch nicht gegönnt. Die kosten, glaube ich, so 1,5, 2.000 irgendwas in dem Dreh. Ne?
Habe ich ja schon mal gehört, irgendwie in die Richtung. Krass.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr unschöne, ein sehr unschönes Vorkommnis
Ereignis,
während unserer Tour.
Ja.
Aber es gab natürlich auch sehr viele schöne. Wir haben uns dann jetzt auch nicht den Urlaub davon vermiesen lassen, dass da halt, ja, darf man sich ja dann halt nicht zu viel Gedanken drüber machen. Man kann es nicht mehr ändern. Aber eben daraus lernen und vorsichtiger sein. Und dementsprechend vorsichtig sind wir auch nicht auf die Großgewässer mehr gefahren bei dem Wetter, was wir danach hatten, denn es war eine Katastrophe.
Wirklich, wir hatten, was das Wetter anging, so viel Pech. Und dann wollten wir noch auf einen anderen Fluss ausweichen. Und selbst da, also im Fluss denkt man eigentlich, okay, also was soll hier passieren? Der Wind, der muss ja wirklich genau in der Schneise stehen, dass er blöd auf den Fluss trifft.
Ja. Mhm.
War genau so. Also der kam.
In Holland ist halt auch einfach kein Schutz.
Nee.
Du hast keine Wälder, du hast keine Hügel, keine Berge, du hast gar nichts.
Ja.
Das ist nichts. Das Einzige, was irgendwie schützt, sind vielleicht mal Bauten von irgendwelchen Industriegebieten
oder mal so ein Deich.
Ja,
so ein Deich halt, ne?
Ja, oder so ein aufgeschütteter Deich so ein bisschen. Aber auch das ist halt nicht viel. Da fegt der Wind oben drüber und dann kommt er dann da wieder runter. In Holland und Wind, das ist einfach leider ein sehr, sehr nerviges, leidiges Thema, wogegen man dann nichts machen kann, außer eben auf kleinere Gewässer ausweichen oder eventuell auch mal eine Ufertour machen. Da haben wir uns auch gesagt, eigentlich müsste man hier 2 Wochen sein, weil dann hat man nicht so einen Druck, dass man hier irgendwie abliefern muss, was Videos angeht und natürlich auch seine Fische fangen will in entsprechenden Größen, wenn man dann nach Holland fährt. Also man kann sagen, ey, komm, wir machen heute einfach mal ganz ruhig, wir schlafen aus, dann gucken wir hier mal ein bisschen den Polder, gucken wir noch mal ein bisschen an Schleusen oder an Häfen oder irgendwo ein bisschen eine Ufertour machen halt. Und dann pustet's halt, egal, holst dir zwischendurch eine Frikandel, trinkst dein Heineken und dann lässt den lieben Jotten Mann sein, ne? So einen ruhigen Tag. Sowas gab's bei uns nicht.
Nee. Da haben wir, muss ich sagen, da war die Angelgeilheit oder die Angelgeilheit kann man es eigentlich nennen, die war zu groß. Wir waren einfach zu besessen. Leute, wir haben bis in die Puppen geangelt. Wir haben den ganzen Tag auf Barsch geangelt und sobald es dunkel war, haben wir sofort das Barschzeug weggepackt und der neue Tag hat eigentlich schon angefangen, die Zanderruten kamen raus und es wurde die Nacht durchgezandert. Ja. Das war auch wieder krass. Riesenfische wieder beigekommen.
Ach so, ja. Ich dachte, dass wir so wenig geschlafen haben. Und so. Aber wir haben es dieses Jahr schon besser hinbekommen als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir wirklich übertrieben. Da waren wir, glaube ich, keine Nacht irgendwie vor 3, 4, 5 Uhr im Bett. Irgendwas immer in dem Dreh. Mhm. Also diesmal haben wir es schon geschafft, dann zu sagen, okay, ey, komm, lass lieber morgen nochmal nicht zu spät raus, sondern ein bisschen im Hellen angeln. Ich muss auch wirklich sagen, nach wie vor für mich ist der Barsch einfach der geilste. Und ich habe auch tagsüber keine Muße, irgendwie auf Hecht oder Zander gezielt zu angeln. Ich will da eigentlich nur auf Barsch angeln, weil die anderen fängst du eh nebenbei. Mhm. Und ich lege alles drauf an, einen großen Barsch zu fangen. Und der Rest ist Nebensache.
Ja, also sehe ich genauso. Gerade was Hechtangeln angeht, also das ist einfach so, dass die großen oder dass nicht die großen, dass große Hechte da immer als Beifang beim Barschangeln kommen. Auf Crankbaits, auf Twitchbaits, auf Chatterbaits, das haben wir schon so oft erlebt. Dieses Jahr erstaunlicherweise kein Meter Fisch bekommen. Wir haben keinen Meter rausbekommen. David hat auf jeden Fall einen drauf, den er verloren hat. Es ist kein Meter Hecht rausgekommen. Und ich glaube, letztes Jahr hatten wir 6 oder 7 oder so. Das war.
Ja, aber dieses Jahr war wirklich wesentlich weniger überhaupt Hecht und dann alles nur Flöten. Also, ich glaube, es war keiner über 90 dabei. Carol hatte mal einen so mit 85 oder sowas. Nee. Aber größer war nix. Wobei, auch da, wenn du 2 Wochen da wärst, ich hätte auch mal Bock, so auf dem Volkerack zum Beispiel oder auf dem Haringfleet, so wo große, flache Bereiche sind. Also für die Leute, die sich da nicht auskennen, das ist halt alles Rheindelta, ne? Wo große, flache Bereiche sind, so richtig schön mal mit so fetten Latschen auf Hecht zu leiern. So würde ich auch mal, also wenn man mehr Zeit hat, dann würde ich es auch mal so machen, weil die Bisse sind schon noch was anderes. Ich finde auch immer, einen Fisch gezielt zu fangen, ist wesentlich geiler als zufällig. Also klar, es ist cool beim Barschangeln mit einem Spinnerbait, Chatterbait, Crankbait, Twitchbait, egal was, auch so einen richtig fetten Hecht zu fangen. Aber für mich ist es dann halt, mein Plan ist damit nicht so richtig aufgegangen, weil ich wollte ja was anderes fangen. Ich habe es ja auf den Barsch angelegt und habe den anderen Fisch zufällig gefangen. Das heißt, dieses Überlisten vom Fisch mit einem Kunstköder ist mir gar nicht so geglückt, wie ich es eigentlich wollte. Ich wollte ja was anderes fangen.
Ja, das war auch teilweise echt krass, weil wir wirklich an manchen Tagen mehr Hechte beim Barschangeln gefangen haben als Barsche. Das war dann schon, das war schon echt heavy dann. Da denkst du dir, und das Schlimme ist, bei diesen 40er, 50er Hechten im Fluss mit Strömung, fühlen die sich halt auch manchmal echt an wie ein großer Barsch am Anfang.
Im ersten Moment, ja. Da denkst du, oh, da ist er, oh, da ist er. Und dann kommt er hoch und denkst dir, nein, so eine Scheiße. Du denkst schon, hol den Kescher, Junge, hol den Kescher. Und dann sagst du, ja, kannst du den Kescher wieder wegpacken.
Ja. Aber trotzdem, es sind große Fische gekommen. Es sind 3 Fuffis auf der Tour gefallen. Das ist mal wieder auf jeden Fall ein richtiges Statement, wa?
Ah, wir haben 2 PBs geknackt.
Ja. Du hast einen.
Wir haben am Anfang noch gewettet, was wir. Oder was ist gewettet? Wir haben Tipps abgegeben, wie viele PBs bei dieser Tour kommen. Bei der letzten kamen auf jeden Fall mehr.
Ja. Naja, da hatte er alleine David 3 PBs auf der letzten Tour.
Ja, alle 3 Hecht, Barsch, Zander.
Dann hatte. Ich hatte ein PB, Zander. Caro hatte ein PB, Hecht. Du hattest.
Ja.
Auch ein.
Ich glaube, ich hatte bei der Zander letzten Tour keinen PB.
Doch, Zander PB hattest du, glaube ich.
Nee. Ach so, obwohl, das kann sein, dass es da noch mein PB war und ich habe ihn danach gleich nochmal gebrochen. Das kann sein, ja.
Und Clemens war, glaube ich, der Einzige, der keinen PB gefangen hatte. Da hatten wir dann 6 oder 7 PBs hatten wir letztes Mal. Dieses Mal waren es dann 2, aber die Fischgrößen waren noch deutlich größer. Ja, 3 PBs, 3 Fuffi Barsche gekommen. David ein, Clemens ein, ich ein. Du ein Riesenzander. gefangen mit Alter, 93 Zentimetern,
Alter. Das ist eine fette Sau, war. Ah, vor allem war der, also 93 Zentimeter, klar, ist ein sehr großer Zander. Aber das ist ein Zander, den man auch gerade in Holland und pelagisch schon, wenn man es drauf anlegt, irgendwann fangen kann. Aber wie fett dieses Vieh war, das war nicht mehr normal. Als der hochkam, ich meinte, was ist das denn, Alter? Hat der 8 Brassen im Bauch oder ist der hochschwanger? Hm. Also, der sah wirklich aus wie ein Zander, ganz kurz vorm Laichen. Aber ich meine, wir haben jetzt Anfang Oktober, voll warmes Wasser. Hm. Der war nicht voll leicht. Der war. Du hast auch gemerkt, dass der irgendwie so fette Dinger im Bauch hatte. Ob das nun Brassen waren, weiß ich nicht. Oder große Plötzen.
Bleikugeln,
oder kleine
Bleikugeln
Zander,
vom
oder,
letzten Turnier waren es.
Ja, oder das. Nee, aber war, ey, ein super fettes Schwein. Ich habe wirklich, Carol hat gesagt, also wir haben ein Foto gemacht vom Fisch und ich habe den hochgehalten und quasi schon im ersten Moment hochhalten. Meinte Carol so, ja, mach mal, streck mal noch ein bisschen weiter vor. Ich sag, ich kann nicht, geht nicht. Meinte, ja doch, komm los, gib Gas und so. Ich habe den Fisch hochgehalten, muss voll aufpassen, dass mein Gesicht nicht völlig die Gesichtszüge entgleisen. Und dann so angefangen zu zittern und er so, halt noch durch. Ich meinte, nee, geht nicht mehr. Ich lass ihn gleich fallen und dann habe ich ihn wieder ins Wasser gepackt und ja, das war, hätte ich gerne gewogen, aber also so ein großer Fisch dann, der hat im Boot dann noch einmal so richtig gezappelt, ich muss den übelst festhalten, dass er mir nicht runterfällt, ist er auch nicht, was wirklich, keine Ahnung, das war also Riesenglück, dass der nicht runtergefallen ist, so wie der gezappelt hat, aber ich habe ihn dann lieber schnell wieder reingeworfen, ohne ihn zu wiegen und ja. War mir dann wichtiger. Aber ich denke, der wird über 10 Kilo gewogen haben. So schwer wie das Vieh war, mit der Riesenmurmel dran.
Geil. Das ist geil. Oh. Ja, ich hatte...
Da vielleicht nochmal kurz zu, ganz kurz. Ja. Den habe ich hochgeladen, habe dazu auch geschrieben, wie ich ihn gefangen habe und auf was. Natürlich wieder auf einen 10-Inch Finesse, worauf sonst? In schwarz. Sage ich noch nichts zu. Aber auf jeden Fall kam gerade wieder eine Lancaster-City-Lieferung mit allerlei Finesse auch. Groß, klein, mittel. Und ich eigentlich vertikal ich fast nur noch damit, weil ich damit auch immer alles fange. Also nicht jetzt mit 10 Inch, aber mit 5,75 ist, glaube ich, der Kleine und dann bis zum Großen hin. Und hatte geschrieben, dass ich den halt bei auch eigentlich zu viel Wind zum Pelagen, nämlich 3 Windstärken, eine ganze Weile versucht habe zu treffen, bis ich ihn dann getroffen habe. Und da gab es relativ viele, oder was ist relativ viele, es gab einige Kommentare, wo Leute geschrieben haben, ja, Pelagen ist so asozial, das ist ja das Einfachste, was man machen kann und so. Und dann so ein Fisch, das hat, gehört gar nichts dazu, kann jeder und so weiter. Ich muss ja sagen, auf der einen Seite ist natürlich die Chance, so einen großen, vor allem so einen großen Fisch gezielt halt zu fangen, mit der Technik jetzt, die wir haben, höher. Aber gerade bei diesem Wind und Wetter, das hatte ich Sören von Dicht am Fisch dann geantwortet,
ja,
meinte ich, dann ist es jetzt halt nicht mehr so die Köderkontrolle, sondern es ist dann die Bootskontrolle in dem Moment. Und einen Fisch lange zu verfolgen, da hat er nämlich auch, er hatte dann geschrieben, ja, es ist jetzt eine besondere Kunst. Also zählt es dann, wie lange du den Fisch verfolgt hast, bis er dann beißt oder was? Wie lange du ihm auf den Sack gegangen bist, bis er dann beißt? Und dann meinte ich, nee, es liegt ja nicht daran, dass ich ihm auf den Sack gehe so lange. Das mache ich nie. Wenn ich einen Fisch angeangelt habe, der sieht den Köder und beißt nicht, dann lasse ich ihn in Ruhe. Dann fahre ich den nicht nochmal an.
Mhm.
Dann denke ich auch einfach, der hat halt keinen Bock. Also scheiß drauf, den lasse ich dann das schwimmen und suche den nächsten.
Dazu auch noch Zeitverschwendung.
Richtig, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar keinen Sinn macht, Fische mehrmals anzuangeln. Ich glaube, wenn du den wirklich krass lange auf den Sack gehst, habe ich auf jeden Fall gehört, dass es funktionieren kann, aber mache ich nie. Und ich meinte, wenn man sich damit rühmt, in Anführungszeichen, wie lange man so einen Fisch angeangelt hat, dann geht es ja dabei darum, einfach zu sagen, wie schwer es war, den zu treffen, bis man ihn dann getroffen hat. Und als ich ihn getroffen habe, hat er dann sofort gebissen. Aber halt mit dem Köder genau über den rüber zu kommen, wenn der Fisch rumschwimmt bei viel Wind, ist halt wirklich
und das noch im Dunkeln,
sehr,
wo die Orientierung auch
im Dunkeln
eingeschränkt,
genau,
ist.
Richtig, ist halt wirklich nicht einfach. Und eben vor allem, wenn du einen Fisch hast, der sich bewegt und den Wind. Und dann ist es eben jetzt bei der Angelei die Bootskontrolle und nicht die Köderkontrolle, die dazu führt, dass du den Fisch fängst. Aber ich finde es auf jeden Fall nach wie vor eine interessante Angelei, die auch Spaß machen kann. Aber ich muss sagen, ich feiere es nicht mehr so wie am Anfang. Da war es halt alles noch neu und geiler. Jetzt mittlerweile, das Jiggen hat mir mehr Spaß gemacht, sag ich mal.
Mir ist mal aufgefallen,
als
ich habe nicht ein einziges Mal in der Zeit, in der wir jetzt da waren, pelagt.
Ich auch nur das eine Mal mit Carol halt. Es war auch ja von den Bedingungen totale Scheiße.
Ja, wobei wir es in den ersten beiden Tagen hätten machen können, aber wir oder ich habe hauptsächlich, also geworfen, komplett geworfen, auch auf Zander geworfen und drei Abende haben wir auf Zander vertikalt und das finde ich auch richtig geil, weil das ist ja... Das
macht mir auch mehr Spaß als
Vertikalen. Vertikalen ist ja... Ja, ich glaube, viele kennen da den Unterschied nicht, ne? Kann das sein?
Ja, also pelagisch ist ja, das heißt ja, pelagisch bedeutet Freiwasser einfach. Also ein pelagischer Fisch ist normalerweise zum Beispiel im Meer ein Schwertfisch oder ein Thunfisch oder so. Das sind pelagische Fische, die leben im offenen, freien Wasser. Nicht an der Küste oder am Grund, sondern im freien Wasser und jagen irgendwelche Schwärme, die auch im Freiwasser leben. Und das bedeutet pelagische Fische. Und deswegen sagt man bei uns zu großen Hechten und Zandern, die halt im Freiwasser irgendwo stehen, irgendwo in der Wassersäule, da kann es 30 Meter tief sein und die stehen auf 5, so wie bei mir mit dem Fisch war. Oder, ja, halt auf jeden Fall weg vom Grund und weg vom Ufer. Das ist pelagisch.
Ja.
Und dann kannst du die anwerfen oder vertikal runterlassen und die Fische halt direkt gezielt treffen.
Genau, da wirft man teilweise Fische auch an. Also man fährt wo irgendwo lang, dreht das Livescope in unserem Fall dann links und rechts. Ah, da sieht man einen Fisch auf dem Bildschirm. Dann hält man an auf eine gewisse Distanz, wirft den Fisch an oder halt man fährt direkt rüber und lässt direkt runter, wenn man den trifft. Und das Vertikalen hingegen, da lässt man quasi seine Köder runter auf den Grund, kurbelt ein Stück hoch und dann fährt man einfach. Und das ist quasi wie senkrechtes Schleppen, kann man es ja fast sagen. Wie senkrechtes, langsames Schleppen. Also du suchst nicht nach irgendwelchen
Fischen.
Ja, wobei
du kannst ja auch vertikal, nee, du kannst aber ja vertikal auch zum Beispiel vom Ufer angeln, was wir auch oft machen.
Genau,
Spundwänden
ja,
und so.
genau, kannst du auch machen, kannst den Köder an der Spundwand runterlassen, einfach loslaufen oder an irgendeiner Stelle, wo es tief runter geht direkt vor den Füßen.
Ja.
Das haben wir auch in Holland schon oft gemacht, das hat auch sehr, sehr gut geklappt bei unseren Ufertouren damals, wenn wir das abends gemacht haben.
Auch in Deutschland machen wir das immer wieder an Kanälen
und so. Ja, stimmt. Ja, und diese Vertikalen, da ist halt geil, dass man mit den Garmin-Geräten, die wir haben, dass man das so einstellen kann, dass man, dass alle, wir waren ja teilweise sogar zu dritt an Bord, dass alle drei Leute auf dem Bildschirm ihren Köder sehen und sehen, wenn ein Fisch dann hochkommt. Also es ist halt, wie gesagt, nicht so, dass man einen Fisch sucht und hinfährt, sondern dass man zufällig über einen rübertreibt und den dann hoffentlich so zum Biss oder dass der hoffentlich zupackt. Eigentlich bewegt man die Rute auch kaum, sondern hält den Köder eigentlich nur. Und der Köder hat auch in unseren Fällen nie eine Aktion. Also es ist immer ein V-Schwanz oder ein Pintail, aber nie ein Action-Köder. Maximal irgendwie sowas wie ein Kick-Tease, der so ganz, ganz minimal vibriert hinten. Und das...
Easy Shiner geht auch gut. Damit hat Flori seinen Meter 3 gefangen. Mit 4 Inch einfach.
Verrückt.
Richtiger Mini-Köder.
Geiler Hecht,
für so einen Zander.
Geiler Hecht.
nee, ein Zander.
Da ist auf jeden Fall das Geile, dass man halt, wie gesagt, das kann halt jeden Moment passieren. Und man weiß halt nicht, okay, jetzt ist gerade ein Fisch da oder wir fahren da rüber und hier sind 100 pro welche, sondern man treibt halt einfach rum oder wir haben uns einen Motor ziehen lassen mit einem Bugmotor, so meistens so eine Geschwindigkeit zwischen 0,6 und 0,9 km/h, also aus unserer Erfahrung eigentlich die beste Geschwindigkeit gewesen, oder?
Unter einem auf jeden Fall, aber möglichst mehr als ein halber.
Ja. Genau, ja. 0,6 bis 0,9 trifft es ja ziemlich gut. Im Winter noch ein bisschen langsamer. Wenn das Wasser jetzt noch so warm ist, kann man da ruhig auf 0,8, 0,9 gehen. Da kann man auch, hast du mir übrigens gezeigt, wusste ich nicht, bei unseren Motoren einen Tempomat einstellen. Ist auch ganz geil. Da kann man, da zieht der Motor das Boot dann quasi so schnell, wie man es gerade möchte. Also man ist gerade auf 0,9 km/h, drückt auf das Tempomat und der zieht einen dann oder der bewegt das Boot genauso, dass man auf der Geschwindigkeit bleibt. Ist richtig geil. Vor allen Dingen, wenn es so ein böiger Wind ist, der immer unterschiedlich drückt, wo man dann quasi hochschalten müsste, um die Geschwindigkeit beizubehalten und runterschalten müsste, wenn mal wieder gerade kein Wind ist.
Genau.
Und
ja, das ist dann durch die Technik halt auch schon stark vereinfacht für uns jetzt, aber wir haben es auch schon genauso gemacht, bevor man so eine, also ich weiß noch, die ersten Male richtiges Vertikalangeln vom Boot habe ich auf dem Streder Sund gemacht und da hatten
ich
wir
auch.
Ein Schlauchboot, da hatten wir ein Schlauchboot ohne Echolot und, oder doch, ein Echolot war drauf, aber halt so ein ganz, ganz primitives Teil, wo du wirklich original die Tiefe sehen konntest und das war's, also da irgendwie einen Köder drauf zu sehen oder so, da war nicht dran zu denken. Geschweige denn irgendwie Zander oder überhaupt Fische, also außer vielleicht mal ein Schwarm. Aber das hat, also eigentlich funktioniert es, muss man sagen, genauso gut. Die Vorteile von einem guten Echolot dabei sind, dass du immer weißt, wie weit dein Köder vom Grund weg ist. Das genau. ist natürlich sehr, also du musst nicht ständig testen, wie weit jetzt der Grund entfernt ist, sonst musst du halt immer runterlassen und dann wieder eine Kurbelumdrehung hochholen. Dann, wenn du ein Stück getrieben bist, wieder runterlassen oder du merkst dann, oh, ich bin jetzt auf dem Grund, musst du wieder hochholen. So bist du halt immer in der optimalen Tiefe, das erleichtert
genau,
natürlich.
Du siehst, hier geht es gerade von 4 auf 5 Meter, lässt einen Meter runter. Und dann ist natürlich auch viel geiler, wenn dann ein Fisch steigt zum Köder und dann halt am Köder steht und dann halt kurz danach dieser Biss kommt und das macht halt richtig süchtig und es hat so unfassbar gut funktioniert. Wir haben da so geil Fische gefangen auch. An dem einen Tag gab es richtig große, da hatten wir, David und ich hatten da 2 Fische über 80, da habe ich das mit dem neuen Westin Twinties Pelagic gemacht. Da habe ich mit dem Twinties Pelagic habe ich vertikal. Da wird die sauer sein auf mich. Nein. Aber mit dem haben wir vertikal und das hat richtig krass funktioniert. Da waren die größten Fische 82 und 81, glaube ich. Und da hatte ich noch vier oder drei weitere mit Ende 70. Also es war wirklich 5, 6, 7. David hat auch noch einen richtig fette Zander. Und da haben wir auch vertikal und die nächsten Male waren wir in einem komplett anderen Gewässer, da haben wir halt richtig Masse gehabt, aber dafür nicht so eine großen, aber es waren auch keine kleinen, also die Fische waren so bis Anfang 70 und die kleinsten haben so bei Mitte, Ende 50 angefangen und das war halt richtig geil, wenn du dann zu dritt da drauf bist und eigentlich alle 10 Meter irgendwie so ein mit 60er Zander aufknallt. Das war einfach mit so leichten Routen und das ist einfach geil gewesen. Und das haben wir den nächsten Tag nochmal gemacht, da warst du dann dabei. Da waren die Fische allerdings ein bisschen zickiger, aber wir haben trotzdem mindestens 10 Zander gefangen und es war auch mega geil wieder, hat mega Spaß gemacht.
Ja, man muss auch bei uns wirklich sagen, man merkt relativ schnell, wie man sich doch an diese ganzen Ausnahmefische, sage ich mal, gewöhnt hat. Durch Holland, wie wir uns am Anfang noch gefreut haben, überhaupt Zander zu fangen, ob der 45 oder 60 war, war völlig scheißegal. Wenn wir 5 Zander hatten zwischen 45 und 65, sag ich mal, da haben wir gesagt, Alter, war das ein geiler Abend, weil wir halt Berlin gewohnt waren.
Ja.
Und jetzt heutzutage, man hat sich wirklich leider, kann man nicht anders sagen, man hat sich selber so ein bisschen versaut durch Holland. Es ist in Deutschland nochmal was anderes. Wenn wir in Deutschland nach Hause gehen, haben 2 Zander mit 65 gefangen, meinen wir, sagen wir immer noch, ja, war doch geil.
War gut.
Hat doch gebockt. Hat vielleicht noch einen Aussteiger, 2 Fehlbisse, noch einen Rapfen und eine Brasse quer gehakt. Dann sagst du, oh, war doch ein geiler Abend, war die ganze Zeit was los.
Ja, schon ein bisschen Aktion gehabt.
Vielleicht noch einen Zander mitgenommen, gibt noch ein schönes Essen morgen. Und das ist was anderes. Aber nach Holland fährt man jetzt tatsächlich schon mit ziemlich hohen Erwartungen, finde ich.
Ist so. Und die wurden auch, muss man sagen, auch wieder erfüllt, die Erwartung. Also es war, kamen wieder riesen Fische. Und es kamen wieder 3 50er Barsche, die wir 5 Angler in, weiß ich nicht, zusammen über 100 Jahren Angelerfahrung in Deutschland noch nicht ein einziges Mal gefangen haben.
Obwohl wir auch hier hauptsächlich alle 5 auf Barsch angeln.
Richtig. Das ist so krass, überleg mal.
Also
5 Angler. Ja. Karol noch nicht so krass lange im Game, aber du schon du schon 25 Jahre oder so, ne? Ich 27 Jahre, David auch schon 20 Jahre, Clemens, wie lange angelt der?
Auch so.
Ja,
es sind,
ich würde sagen, zusammen 100 Jahre Angelerfahrung. Noch nicht ein 50er Barsch und da dann in einer Woche 3 Stück.
Ja. Also nee, stimmt nicht, noch nicht ein 50er Barsch, noch nicht ein 50er Barsch in Deutschland.
Meine ich ja. In Deutschland noch nicht ein.
Ja.
Ja. Schönes Schlusswort, finde ich.
Ich würde noch ganz kurz, weil ich damit nicht ganz fertig war, irgendwie sind wir dann wieder zum nächsten Thema gekommen, würde ich noch mal kurz sagen wollen, dass ich verstehe, wenn jemand pelagisches Angeln als reines Technikangeln und nicht mehr das ursprüngliche Angeln sieht. Geht dir da auch so, oder? Also das muss man ja nur mal sagen.
Ja.
Das ist ja schon was anderes. Aber, also wenn jemand, also wie Leute sich darüber aufregen können, dass man pelagisch einen Fisch gefangen hat, vor allem wenn man das jetzt, also wir sind ja nun beide keine, oder alle 5 keine rein Pelager. So, wir pelagen ja.
Da gibt es ganz andere.
Also wirklich nicht viel, ja. gerade bei unseren Fischen, die wir halt eben am liebsten beangeln, nämlich Barsche.
Da macht das nämlich gar keinen Sinn. Auch,
geht es nicht, genau. Und die entsprechenden Gewässer haben wir hier bei uns auch so gut wie gar nicht, wo man das gut machen kann. Also
maximal eine Handvoll Gewässer in einem Umkreis von, weiß nicht, 2,5 Stunden.
Ja, es ist die Ausnahme, dass man das macht. Und ich finde, solange man da bei der Wahrheit bleibt und nicht erzählt, du hast den Fisch jetzt hier irgendwie im Hafen mit Dropshot gefangen, oder, weiß ich nicht, halt dir irgendwas ausdenkst, womit du den Fisch gefangen hast. Das finde ich auf jeden Fall besser als jemand, der einen fetten Fisch in die Kamera hält, den er pelagisch gefangen hat und sagt, um seinen neuen Köder zu bewerben, hier, guck mal, habe ich auf, zum Beispiel hätte ich ja sagen können, hier habe ich auf meine neue Easy Shiner Sonderfarbe gejiggt, das Ding. Das ist scheiße. Aber ansonsten finde ich, das Angeln so krass haten, dieses pelagische, muss man mal selber machen, bevor man das macht. Also zu sagen, dass das ein geschenkter Fisch ist, das kann ich nicht unterschreiben, ja. Nachdem ich es jetzt einige Male gemacht habe. Ja. Und ja, so viel dazu meinerseits.
Da stehe ich hinter dir, Max.
Oh. Also. Aber trotzdem, ich habe es jetzt mittlerweile auch so viel gemacht, dass ich wieder zurückkomme, ein bisschen zum Jiggen und mein Livescope zum Beispiel mehr für andere Sachen nutze. Nämlich, um Fische zu finden einfach und genau sagen zu können, sie genau zu lokalisieren. Okay, in die Richtung steht der Schwarm, guck mal, da stehen die, weiß ich nicht, Räuber vermeintlich in der Ecke und so. Und dann wirft man halt ganz normal und muss nur einfach nicht mehr über die Fische rüberfahren. Denn ich finde, das ist eigentlich, wenn man jetzt mal vom Pelagen absieht, der größte Vorteil von einem Scope, dass du nicht mehr drüber musst, sondern sie vorher siehst und
nicht rauffahren damit musst,
halt weniger Scheuchwirkung hast.
Safe. 100%.
Das ist wirklich gut.
Ja.
Ja.
Es sei denn, man klappt das Livescope in die falsche Richtung.
Wie wir auch einmal. Ja, dann denkst du dir, Digga, warum ist denn da ein Berg hinter uns? Das ist ja gar nicht in der Karte.
Und da ist das Ufer und das 8 Meter tief? Krass, Alter. Was für eine krasse Struktur hier, Alter. Das kann dann so, das kann doch irgendwie nicht sein. Warte mal, ich guck noch mal kurz nach. Geh mal rausgeholt.
Warte, ich mach noch mal die Active Captain App. Ja. Ich guck noch mal auf der Captain App. Nee, da ist kein Berg.
Ja, dann einmal kurz gesagt, ey, muss irgendwas mit dem Geber nicht stimmen. Ey, Geber in die falsche Richtung gekippt. Ich hein blöd, ey. Aber wir haben es gemerkt, komm. Es war, ja, gibt ganz andere Sachen, die bei anderen Anglern nicht gemerkt wurden. So, wir machen Feierabend. schön, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, wir geben alles, nächste Woche hier einen Gast am Start zu haben. Vorschläge gerne.
Wie immer.
Als Kommentar. Also
sagen wir ja immer.
Ja, aber klar. Deswegen schalten die Leute also auch immer wieder ein. Nur wegen Gästen.
Genau, nächste Woche könnt ihr uns beide dann wieder begrüßen.
Also Leute, stay safe on the water, tragt eine Schwimmweste, seid cool. Schwimmweste ist die neue Kippe, sag ich mal, im Mundwinkel bei Anglern. Und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Petri-Hai.
Jo.
Petri? Tschüss. Petri?
Nee, das machen wir
Petri.
Nicht.
Nee, das machen wir nicht. Petri. Alle klar, Leute. Tschüss.
Wir bleiben nur bei Petri. Ja, Petri. Wir können Haie gerne komplett da rausstreichen. Ja. Einfach nur Petri.
Wir verabschieden euch mit einem dreifachen Petri. Petri, Petri,
Petri.
Macht's gut, Leute. Tschö.
Tschüss.